Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Willkommen zur Kultur vom Tage. Am 31. August 2015 hat Angela Merkel die deutsche Gesellschaft ermutigen wollen mit einem Satz, der eine kaum vorstellbare Kraft entwickeln sollte.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
Der Appell ist legendär geworden. Wir blicken gleich im Gespräch mit der Publizistin Jagoda Marinic zurück auf 5 Jahre Willkommenskultur und Anfechtung. Mrs. America. In Deutschland geht eine neue Serie mit Kate Blanchett in der Hauptrolle an den Start. Und Return to Sender. Wir sprechen über den Wandel von Grußbotschaften. Der Anlass ist ein Symposium in Berlin. Das aus nur 3 Worten bestehende Credo, das Angela Merkel vor 5 Jahren sprach, hat jeder im Ohr. Wir zitieren doch die Nebensätze.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss daran gearbeitet werden. Und der Bund wird alles in seiner Macht Stehende tun, zusammen mit den Ländern, zusammen mit den Kommunen, genau das durchzusetzen.
An die 800.000 Flüchtlinge haben im Spätsommer und Herbst 2015 die Grenze zu Deutschland passiert. Die Aufnahmebereitschaft und Ad-hoc-Hilfe war vielerorts unglaublich groß und schien die Gewissheit der Kanzlerin fürs Erste zu bestätigen. Jagoda Marinic leitet das interkulturelle Zentrum Heidelberg. Sie schreibt Literatur und kommentiert politische Vorgänge in großen Tageszeitungen. Vor 5 Jahren hielt sie sich gerade in den USA auf, wo noch ein Präsident im Amt war, der Jahre zuvor mit dem Slogan Yes, we can Wähler auf seine Seite gezogen hatte. Guten Abend, Frau Marinic.
Einen schönen guten Abend.
Wie haben die Amerikaner damals auf Angela Merkels optimistische Sicht reagiert?
Das war mit Sicherheit eine meiner beeindruckendsten Phasen in den USA. Ich war nach dem Studium schon einmal da und eben direkt 2015 dort an Colleges in New York mit dem ACG. Und die Begeisterung, die mir da entgegenschlug, das kannte ich so überhaupt nicht. Also auf dem Campus war es so, dass die Jugendlichen und Studierenden sagten, wow, ihr in Deutschland, ihr macht eigentlich das, was der amerikanische Traum ist. Ihr gebt den Menschen eine Chance. Jeder, der kommt, könnte versuchen, sich ein neues Leben aufzubauen. Die waren irgendwie alle drauf und dran, nach Deutschland zu kommen, um zu studieren. Aber auch in New York, wo dann ein gemischtes Publikum war, auch ältere Menschen, Chefs von Kliniken, die waren einfach beeindruckt. Es waren auch Amerikaner der zweiten, dritten Generation von Deutschen, die damals geflüchtet waren mit jüdischen Vorfahren, die sagten unglaublich, dass jetzt aus Deutschland diese Bilder um die Welt gehen. Also es war eigentlich so eine Begeisterung, die ich, wenn ich irgendwo ankam und sagte, ich komme aus Deutschland, wirklich noch nie erfahren hatte.
Das heißt, es ist ja ein Kurs eingeschlagen worden durch diese Worte, der eigentlich uramerikanisch ist. Und die Amerikaner haben sich in dem Moment sehr identifiziert mit Deutschland bzw. der Politik, in dem Fall der Kanzlerin.
Ganz stark. Also Sie haben ja vorhin auch das Yes, we can von Obama genannt. Aber Obama hatte ja auch im Wahlkampf das Stichwort Hope, also Hoffnung. Merkel hatte plötzlich den Menschen Hoffnung gegeben darauf, dass Deutschland sich ändern kann. Auch vielen Menschen, die nach Deutschland wollten. Plötzlich war eben Deutschland das Nummer 1 Ziel für die Träume von Menschen. Also ich glaube, da war ein ganz großer Paradigmenwechsel möglich gewesen, wäre gewesen. In der New York Times schrieb David Brooks damals, wow, das ist ja ein Can-Do Germany, also ein Deutschland, das macht, Deutschland, das schafft, ein Deutschland, das uns zeigt, uns Amerikanern, die wir doch der neue Kontinent sind und eigentlich machen, zeigt dieses Amerika, wie es gehen könnte. Es war schon eine immense Erfahrung, kann ich sagen, in der persönlichen Begegnung, aber auch unter Journalisten, Intellektuellen, Literaten. Da war eine ganz besondere Stimmung, weil man merkte, in den USA schon so ein Ruck, sie verloren ihre Träume, ihre Ideale, und in Deutschland dachte man, wow, die plötzlich können das, was wir gerade entlernen.
Ich erinnere mich auch an französische Freunde, die anriefen und meinten, die Kanzlerin würde mit ihrer Entschlossenheit etwas wettmachen, denn die großen europäischen Staaten, Deutschland eingeschlossen, haben eben lange weggeschaut in der Flüchtlingspolitik. Hielt die Bewunderung in den USA noch sehr viel länger an, also über den Sommer, Herbst, Winter 2015, 2016 hinaus?
Mit Sicherheit. Also ich glaube, die USA betrachtet das nochmal anders. Wir hatten ja dann plötzlich so ein Alles-oder-Nichts-Haltung, ne? Entweder offene Grenzen oder eben jedes Jahr 1 Million, dann schaffen wir es oder gar nichts. Die USA sind ja sehr restriktiv, was Flüchtlingspolitik angeht. Die sind inzwischen ja auch sehr rechts in vielem. Aber es ist gar nicht so einfach, in die USA zu kommen. Das heißt, man hat ein Relocation-Programm mit 28 Vorstufen im Land, aus dem man hinreisen möchte. Man hat weiterhin Deutschland auch für die Leistung, jetzt 200.000 Menschen zu integrieren jährlich als Ziel, viel Bewunderung entgegengebracht. Also das ist lange nicht so wie die polarisierten Debatten bei uns, wo wir uns selbst eigentlich auch mehr abverlangen möchten, angesichts der 60 Millionen Menschen auf der Flucht, die uns brauchen, angesichts der Bilder vor europäischen Grenzen. In den USA ist weiterhin ein Bild, wir sind ja auch weit sozusagen großzügiger im Aufnehmen als beispielsweise Kanada, das immer als Vorzeigeland gilt. Also da steht die Bewunderung in dieser Hinsicht für Deutschland weiterhin. Wir selbst aber, würde ich sagen, sehen das in weiten Teilen wahrscheinlich nicht mehr so.
Der Appell, wir schaffen das, war gedacht zu vereinen, aber tatsächlich hat er ziemlich schnell eine Spaltung des Landes offenbart. Wie kann das eigentlich sein, dass ein solcher Satz inhaltlich das Potenzial besitzt, die Anhänger der Willkommenskultur zu bestätigen, und anderen beweist er, dass ein staatlicher Kontrollverlust einfach hingenommen würde?
Also ich finde es sehr schön, dass Sie sagten offenbart, also dass ein Deutschland immer schon sehr polarisiert war. Das heißt, eigentlich hat 2015 hier nichts in dem Sinne entstehen lassen, was nicht schon da war. Also es gab ja die Studien von Wilhelm Heidmeier, die rechte Position bis weit in die Mitte der Gesellschaft bestätigt haben. Wir hatten Sarrazin. Also man weiß durchaus, dass jetzt rechtes Denken in Deutschland keine Randerscheinung ist in dem Sinn. Und andererseits sagen Sie eben dieses Wort, das ich nicht so gerne verwende in dem Kontext, nämlich Kontrollverlust. Den sehe ich nach wie vor nicht. Aber an diesem Begriff reiben sich jetzt natürlich diese Lager. Also gab es einen solchen Kontrollverlust oder gab es ihn nicht? Und ich sehe das nach wie vor als eine humanitäre Leistung, die ihr nicht zufällig sozusagen geschehen ist, sondern als Haltung, die sie eingenommen hat, als deutsche Haltung innerhalb Europas mit dem Wunsch, daraus eine europäische Haltung zu schaffen. Was ihr aber dann leider nicht gelungen ist. Und wir haben jetzt die Bilder in Moria in Zeiten von Covid, wo man sieht, was uns alles nicht misslungen ist. Und man hat fast das Gefühl, es gab einfach eine zu große Gruppe, die gesagt hat, wir wollen das nicht schaffen. Und die hat sich auch hinter einer Partei versammelt, die diese Politik natürlich bis heute vorantreibt, damit in den Bundestag und in verschiedene Landesparlamente gezogen ist. Ja, das Land ist gespalten, und ich glaube aber, es ist so, wie Sie sagen, es ist eher die Offenbarung einer Spaltung, die ohnehin schon gekocht hat.
Sie sind ja, Frau Marinitsch, auch die Autorin des Romans Made in Germany, Was ist Deutsch in Deutschland? Die Realität der Einwanderer rührt an ihre eigene Geschichte und die ihrer Eltern. Hat Angela Merkel einfach unterschätzt, wie tief bei vielen Deutschen die Abneigung gegen Zugewanderte sitzt?
Nein, und ich möchte dieses Narrativ auch auf keinen Fall stehen lassen. Es gibt so viele negative Narrative in Deutschland. Und wenn wir eines nicht können, dann wirklich Erfolgsgeschichten groß zu erzählen und eine vergleichbare Faszination dafür zu entwickeln, wie für diese ganzen Gruselkabinette, die wir jetzt schon wieder am Sonntag aufgefahren haben an Debatten. Also ich denke manchmal, für Deutschland passt der Satz, wir haben es nicht geschafft haben wollen. Denn faktisch, wenn man sich die Zahlen ansieht, hat Deutschland es geschafft. Also jetzt nach 5 Jahren ist jeder zweite Mensch, der damals geflüchtet ist, in einer Vollzeitstelle tätig. Er hat eine eigene Wohnung. Also wir haben sehr viele Menschen hier tatsächlich integriert. Also dass wir schaffen, das ist längst Realität geworden. Aber da ist diese unglaubliche Angst vor der eigenen Erfolgsgeschichte. Und wenn Sie mich fragen, biografisch bei mir, ja, klar. Also ich denke, auch die Geschichte meiner Familie war doch eine Volksgeschichte. Meine Eltern kamen aus Jugoslawien, das damals bekanntlich arm war, nicht das freiste Land. Und sie kamen nach Deutschland mit auch sozusagen einem amerikanischen Traum. Ich nenne sie immer Pioniere und gar nicht Gastarbeiter. Und sie haben sich hier ihr Leben verwirklicht. Sie haben uns Kinder allen sozialen Aufstieg ermöglicht. Nicht nur sozial und ökonomisch, sondern auch einen Bildungsaufstieg, den meine Eltern damals nicht hatten. Also diese unglaublich vielen Erfolgsgeschichten, die haben wir damals nicht nicht erzählt, konnten deswegen auch nicht so viel aus ihnen lernen, wie wir hätten können, als 2015 anstand. Ich fände es aber fast tragisch, wenn wir jetzt die Erfolge von 2015 auch wieder nicht erzählen, aus Angst vor irgendwelchen Instrumentalisierungen von rechts oder aus Angst vor diesem Thema an sich. Also ich wünsche mir schon nochmal so eine Durchschlagskraft, wie sie für Momente spürbar war in 2015, statt diese Lethargie, Frustration und hysterische, sagen wir mal, sortieren wir mal die Covid-Demonstranten nach Gruppe, soziologischem Lager etc., das wir gerade betreiben.
5 Jahre ist es her, dass Angela Merkel den legendär gewordenen Appell »Wir schaffen das« gesagt hat. Ich bedanke mich bei der Publizistin Jagoda Marinic für das Gespräch und wünsche Ihnen, Frau Marinic, noch einen guten Abend.
Den wünsche ich Ihnen auch.
Der Bezahlsender Fox Channel startet Dienstag in Deutschland die 9-teilige Serie Mrs. America. Die Filme basieren auf lauter wahren Begebenheiten, die sich in den 70er Jahren ereignet haben. Im Mittelpunkt steht die konservative Politikerin Phyllis Schlafly. Sie starb 2016 mit 91 Jahren. Wir hören eine kurze Szene, in der die Feministin Bella Abzug aus dem demokratischen Gegenlager auf eine Mitstreiterin von Phyllis Schlafly trifft und ihr sagt, Schlafly sei eine Lügnerin, eine Panikmacherin, eine Betrügerin und eine verdammte Feministin, halt eine der unabhängigsten Frauen in Amerika.
Let me tell you the truth about Phyllis Schlafly. She's a liar, a fearmonger and a con artist. But worst of all, she's a goddamn feminist. She might be one of the most liberated women in America.
Excuse me, but you don't know anything about Phyllis.
Unser Kritiker Matthias Dell, jetzt bei mir im Studio, hat die Serie Mrs. America schon gesehen. Wovon, Matthias, handelt denn die Serie, die 9 Teile? Was für ein Bogen wird da gespannt?
Es geht vor allen Dingen um den Kampf um den Equal Rights Amendment, also einen Verfassungszusatz, der in den 70er Jahren gleiche Rechte für Frauen und Männer verankern sollte. Und die Serie beginnt 1971 mit sehr viel Schwung aus dem Aufbruch von 1968, wo es also gut aussieht, plötzlich als ob dieser ERA, wie das die ganze Zeit nur heißt, verabschiedet werden könnte. Und dann ist es aber so, dass 1977 immer noch 3 Bundesstaaten fehlen, damit er für Gesamtamerika, für die gesamten Vereinigten Staaten ratifiziert werden könnte. Und das hat eben auch damit zu tun, dass sich Phyllis Schlafly in dieses Ringen um die Politik eingeschaltet hat und das Ringen um diesen IAA. Und das hat aber auch damit zu tun, dass die quasi progressiveren Frauen in Washington Schlafly lange Zeit nicht ernst nehmen. Das können wir vielleicht hören in der Anfangsszene aus der ersten Folge, wo also relativ freudetrunken auf die Fortschritte angestoßen wird und da zum ersten Mal der Name Schlafly auch noch falsch ausgesprochen in diesen Kreisen auftaucht.
Who the hell is Phyllis Schlafly?
It's Schlafly.
Oh, she's a right-wing nut from Illinois.
Oh, we don't need to worry about stuff like this on the fringe.
I've never even heard of the Phyllis Schlafly report.
It's Schlafly?
What? There are 2 L's.
Oh.
Well, what do I care if it's Schlafly or Schlafly? It's not like I'm ever going to say that fucking woman's name again.
Okay, to the ERA.
Also da kann man eben hören, wie dann gesagt wird, das ist eine verrückte Rechte aus Illinois und ich muss mir den Namen gar nicht merken, weil die sowieso keine Rolle spielt. Das war übrigens am Ende dann Betty Friedan, die berühmte Autorin, die 1966 das Buch Der Weiblichkeitswahn oder Die Selbstbefreiung der Frau herausgebracht hat, was in Amerika vielleicht sogar das populärste und wichtigste Buch für die Frauenbewegung gewesen ist. Und man sieht dann doch im Laufe der Serie, dass sie sich täuschen, weil Philipp Schlafly relativ hart und präsent ist.
Also es treten Persönlichkeiten auf, die persönlich, also die geschichtlich Spuren hinterlassen haben. Wie genau hält sich die Filmserie denn an verbriefte Tatsachen?
Also es ist schon so, dass ein paar Figuren hinzuerfunden werden, gerade im Umfeld von Phyllis Schlafly. Das sind dann so Spiegelfiguren, die so gewisse Widersprüche deutlich machen sollen, wie zum Beispiel den wir am Anfang gehört haben, dass nämlich da eine konservative, republikanische, sehr strenge Frau ist. 6 Kinder hat einen Mann, natürlich auch Personal für die Hausarbeit und dass die eigentlich gegen ihre eigenen Interessen votiert, indem sie quasi eine Bewegung auf die Beine stellt, die sagt, wir wollen uns unsere Hausarbeit nicht schlecht machen lassen. Also diese ganze Gleichstellungsidee umdreht und sagt, das geht eigentlich um eine Diskriminierung von Hausfrauen. Und das ist natürlich ein bisschen verlogen, weil sie selber, wie das am Anfang so schön gesagt wurde, eigentlich eine der unabhängigsten und emanzipiertesten Frauen Amerikas ist, die eben machen kann, was sie will und die versucht, in der Politik auch diese Sachen einzubringen. Es gibt aber viel weitere Figuren, gerade auf der Seite quasi der Leute, die für diese diese gleich diesen Verfassungszusatz kämpfen. Da ist zum Beispiel Shirley Chisholm, das ist die erste schwarze Frau, die 1972 für die Demokraten als Präsidentin kandidiert hat. Da ist Gloria Steinem, die sehr glamouröse und extravagante Journalistin, die das Magazin Miss mit herausgegeben und gegründet hat. Die schon erwähnte Betty Friedan oder eben auch die bereits gehörte Politikerin Bella Abzug, die da sehr viel organisiert. Und man lernt also diese Personen kennen. Die Folgen heißen stellenweise auch immer nach einer dieser Personen. Es geht auch sehr viel schöne Dekors und Styles, ohne dass das jetzt übertrieben wäre oder so unbedingt so ein Retro-Gefühl vermitteln will. Dazu wird die Musik sehr wirkungsvoll eingesetzt und das ist vielleicht auch kein Wunder, wenn man weiß, dass die entscheidende Frau hinter der Serie Davi Waller ist, die bereits bei Mad Men mitproduziert hatte. Das ist ja diese berühmte Serie über die Werbeagentur in den 60er Jahren, wo es auch sehr stark schon um so Frauen-Männer-Bilder ging.
Cate Blanchett spielt die Hauptrolle der konservativen Strippenzieherin. Wie macht sie das und wie wird die Figur der Phyllis Schlafly durch Blanchett, wird die etwas sympathischer?
Ja, es ist ganz geschickt gemacht. Also Blanchett ist großartig, weil sie macht nämlich ganz wenig. Und sie hat also dieses Gesicht, was dauernd diese Dehors wahren muss, also dauernd so tun muss, als ob das, was die republikanischen Männer in ihr sehen, genau das ist, was sie will. Und gleichzeitig sieht man eben auch die Schmerzen, die es ihr manchmal bereitet, wenn sie auch vor Mauern läuft. Weil das kommt natürlich auch vor. Es gibt zum Beispiel eine Szene am Anfang, da sitzt sie in New York bei dem Senator Goldwater, der auch mal Präsidentschaftskandidat war. Sie ist da eigentlich geladen mit ihrer Expertise als Verteidigungspolitikerin. Dann wird die Sekretärin Margaret rausgeschickt, weil man doch off the record sprechen will. Und dann, wenn Schlafly loslegt und ihre Meinung zu einem Abkommen, was unterzeichnet werden soll, über die Überlegenheiten der Russen bzw. amerikanischen Waffensysteme erzählt, plötzlich jemand auf die Idee kommt, sie zu fragen, ob sie nicht die Notizen machen könnte, weil sie ja bestimmt die schönste Handschrift habe.
Now, our superiority in MIRVs does not compensate for the Russian superiority in ICBMs, SS-9s.
Hey, listen, could you take notes for us? You know, so that we have an unofficial record. Well, you probably have the best penmanship of anyone here.
Oh, yes, of course.
Margaret can grab you a pad.
Okay. Love it.
Also wie man da dieses ganz piepsige Okay hört, dieses ich bin gleich wieder zurück, wie sie das weglächelt, wie sie das sowieso häufiger machen muss, das ist schon sehr, sehr beeindruckend, weil es ganz wenig ist. Und man auch mit so einem Post-MeToo-Blick ganz häufig sieht, wie sie angefasst wird, wie sie irgendwie instrumentalisiert wird von den Männern um sie rum. Es wäre aber zu kurz gegriffen, nur sie zu loben, weil eigentlich alle anderen Darstellerinnen auch unglaublich toll und beeindruckend sind in dieser Serie.
Die Geschichte von Mrs. America endet 1980 mit der Wahl Ronald Reagans. Wie, Matthias Dell, schaut man denn die Serie von heute aus an, 40 Jahre später mit einem Donald Trump, dessen Politik zutiefst spaltend wirkt?
Also ich glaube, ohne Donald Trump gäbe es die Serie vielleicht gar nicht, diese Erinnerung an diese Zeit und gleichzeitig die Vorgeschichte eigentlich von Donald Trump. Weil wir sind an einem Punkt, an dem quasi in Amerika irgendwas in Ordnung hätte oder besser werden können, in dem aber alles schlechter wird, so muss man sagen. Es ist auch eine Tragödie, weil quasi alle Frauen, die hier handeln, scheitern. Selbst die, die scheinbar gewinnen, sind am Ende, und das ist ein ganz, ganz großer Schluss am Ende der 9. Folge, sind irgendwie gescheitert. Und dann ist es eben auch so, dass man irgendwie merkt, wie eigentlich wieder was verloren geht, was mal Freiheit und Hoffnung und Mut war. Und wenn dann eben Reagan gewählt wird, dann gibt es plötzlich Auftritt von Paul Manafort und Roger Stone. Zwei junge Leute stellen sich vor, Wahlberater von Reagan. Und die kennen wir ja heute als kriminell verurteilte Wahlkampfmanager von Trump. Und es ist insofern kein Zufall, dass dieses Jahr jetzt entstanden ist, weil das Letzte, was Phyllis Schlafly zu ihrer Lebzeit noch gemacht hat, ist ein Buch rauszubringen, was versucht hat, der konservativen Partei Trump zu empfehlen, bevor sie dann zwei Monate vor der Wahl gestorben ist.
Vielen Dank, Matthias Dell, für den kritischen Blick auf die neunteilige Serie Mrs. America. Sie läuft ab dem 1. September in Deutschland im Bezahlsender Fox Channel. Ein deutscher Postreformer und ein österreichischer Nationalökonom haben sich vor 150 Jahren für die Einführung der Postkarte stark gemacht. Die Postkarte war billiger als der Brief, man kaufte sie frankiert, erst ohne Bilder, sehr bald dann aber doch mit Aufdrucken. Die Postkartenschreiben waren ungemein populär, in der Beliebtheit vielleicht vergleichbar mit dem heute schnellen Absetzen von Nachrichten auf Facebook, WhatsApp oder anderen Kanälen. Gerade findet in Berlin ein zweitägiges Symposium statt, bei dem über die Utopien und Grenzen zirkulierender Bilder diskutiert wird. Der Kunstwissenschaftler Felix Hoffmann, Hauptkurator der CO Berlin Foundation, ist daran beteiligt. Ich habe mit ihm am Nachmittag gesprochen. Herr Hoffmann, was für Motive sind denn für die ersten Bildpostkarten ausgewählt worden?
Na, die ersten Bildpostkarten sind im Deutsch-Französischen Krieg 1870, 71 verschickt worden und haben eben erstaunlicherweise eine unglaubliche Auflagenhöhe erreicht, was auch damit zusammenhing, dass sie einfach kostenlos waren. Die Soldaten konnten einfach schnell Informationen, Grüße und was man sonst irgendwie noch schicken wollte, nach Hause senden. Und das war einfach damals ein ganz neues Medium.
Die Feldpost wurde ja auch zensiert und auch abgefangen. Neben den Lebenszeichen, die Soldaten schicken, sind ja sicherlich auch verschlüsselte Botschaften übermittelt worden oder Postkarten daraufhin untersucht worden. Sind davon viele erhalten geblieben?
Also wir haben noch keine gefunden bei unseren Recherchen, aber es gibt natürlich so tolle Geschichten wie das Brieftauben von A nach B, Bilder übermitteln. Und wir werden ja im nächsten Jahr dann auch eine Ausstellung dazu machen. Da geht es dann natürlich von der Brieftaube über die Briefmarke bis zu Faxen und ja interkontinentalen Bilderversand über irgendwelche Wire-Fotografien, die so in Koffern von A nach B geschickt wurden. Man muss sich das eigentlich wie so moderne Morse-Apparate vorstellen, bis zu Social-Media-Kanälen. Und ja, und mittlerweile sind wir ja eine Generation, wo wir sehr viel über Bilder kommunizieren. Und das hat uns eigentlich auch jetzt interessiert, warum eine Gesellschaft eigentlich vermehrt sich von der Schrift verabschiedet und stärker zum Bild geht und darüber kommuniziert.
Bildkarten sind natürlich nicht nur aus der Ferne verschickt worden, sondern auch in großen Städten, gerade Berlin und Wien sind da vorne weg gewesen. Wie lange oder wie schnell ging das denn, dass die von A nach B getragen wurden?
Ja, zum Teil haben die Postboten eben 4-mal am Tag ausgetragen und da gibt es eben auch ganz tolle Beispiele, wo ein Liebender seiner, einem Fräulein Anna eben einen Morgengruß schickt, einen Mittagsgruß, einen am Nachmittag und dann auch nochmal einen Gute-Nacht-Kuss schickt. Und das ist natürlich was, was heute sich wahnsinnig deckt mit dem, wie wir einfach so ganz unbedarft unsere Kanäle benutzen. Aber es geht natürlich heute viel schneller. Damals war es der Postbote, der eben 4-mal am Tag nach Hause kam.
Das heißt, man hat aber auch Bildpostkarten verschickt, wenn man sich verabreden wollte. Also ebenfalls am Morgen vielleicht einen Vorschlag gemacht für den Abend oder die Nacht und dann auch rechtzeitig noch Antwort erhalten, um nicht leer auszugehen.
Naja, vielleicht war das eher das Telegramm, aber so diese Liebeszyklen über Bildpostkarte, wo dann eben das Bild auch eine ganz bestimmte Rolle spielt und nicht nur die schriftliche Information, das war zu der Zeit, so um 1900, schon was ganz Besonderes.
Welche Bildmotive waren denn damals besonders beliebt?
Was wir gemerkt haben jetzt bei der Recherche ist, dass immer sehr unterschiedlich bestimmte Sehenswürdigkeiten wie beispielsweise das Brandenburger Tor oder die Schneekoppe in Schlesien oder eben die Wahrzeichen von bestimmten Städten immer eine ganz bestimmte Rolle gespielt haben und diese Wahrzeichen sind dann eben lokalpatriotisch ganz stark frequentiert versendet worden.
Auf dem Symposium Return to Sender werden auch die zeitgenössischen Formen der Bildkommunikation in den sozialen Medien untersucht. Jeder kann ja seine eigenen Bilder generieren, verschicken oder ins Netz stellen. Wo sehen Sie denn die Schnittstellen zwischen den neuen sozialen Medien und dem guten alten Medium Postkarte?
Na, was wir jetzt versuchen, ist einerseits diese ganzen Techniken mal zu beleuchten. Also was gibt's eigentlich für Techniken, die irgendwie so aus dem 19. Jahrhundert schwappen und immer noch zeitgenössisch irgendwie erkennbar sind, reflektiert werden. Wir verschicken heute ja kaum noch Postkarten, aber natürlich passiert heute was ganz anderes. Wir haben natürlich was zu tun mit Bildzensur, wir haben natürlich zu tun als Gesellschaft auch mit Geotagging. Man kann unseren Standort nachvollziehen, wenn wir das Brandenburger Tor fotografieren im Urlaub, dann ist natürlich klar, wir waren da. Und das sind natürlich alles so Mechanismen, die wir jetzt irgendwie in diesem Symposium versuchen zu beleuchten und da reinzugehen und haben eben verschiedene Wissenschaftlerinnen eingeladen, die aus ganz verschiedenen Blickwinkeln sich das mal angucken.
Und die Potenziale der zirkulierenden Bilder und die Grenzen, wo sehen Sie die?
Na, die Grenzen, die scheinen dann vor allem auf, wenn einem klar wird, dass natürlich sehr viel preisgegeben wird von individuellen Freiheiten. Also wenn man sich klar macht, dass, wenn wir über WhatsApp Nachrichten verschicken, natürlich das auch dazu führt, dass wir persönliche Informationen preisgeben, die dann dazu führen, dass wir zum Beispiel Werbung bekommen von einem bestimmten Unternehmen oder dass irgendwie klar wird, dass wir an einem bestimmten Ort waren und das zum Teil juristisch genutzt werden kann. Also es sind alles so Mechanismen, die natürlich unseren Freiheitsgedanken dann einschränken.
Es gibt ja auch das sogenannte Post- oder Post-Crossing. Auf einem Internetportal haben sich in den letzten 10 Jahren etwa hunderttausende Menschen aus zig Ländern registrieren lassen, um sich gegenseitig Ansichtspostkarten zu schicken. Mhm. Ein solches Bedürfnis nach etwas Haptischem, kommt das auf dem Symposium auch zur Sprache?
Ja, es ist ganz eigenartig, weil es gibt einerseits diese total fluid werdenden Bilder im digitalen Raum. Also alles wird so flüssig und ungreifbar. Auf der anderen Seite gibt es irgendwie diese Sehnsucht nach Haptik. Also jetzt während der Corona-Zeit gab es eine Künstlergruppe, die sich in Niederlanden zusammengeschlossen hat, die angefangen hat, Briefmarken zu gestalten und auf den Briefmarken ganz bestimmte Symbole, aber auch eigene Arbeiten versucht haben zu verschicken. Und dann konnte das die niederländische Post herstellen und dann haben die da so eine Künstleredition draus gemacht. Also es gibt immer wieder so Gegenbewegungen, würde ich jetzt mal sagen. Einerseits der Wunsch, im Netz präsent zu sein, auf der anderen Seite irgendwie auch ganz was Haptisches immer noch nach Hause geschickt zu bekommen.
Der Kunstwissenschaftler Felix Hoffmann nimmt an einem Symposium über die Utopien und Grenzen zirkulierender Bilder teil. Die Ergebnisse sollen in das Ausstellungsprojekt Send Me an Image einfließen, das im kommenden Jahr bei CU Berlin zu sehen sein wird. Herr Hoffmann, vielen Dank für das Gespräch.
Danke, ja, danke Ihnen.
Guten Abend.
Danke, tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Christian Riedel.
Die Menschenrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen hat die jüngste Repressionswelle gegen Journalisten in Belarus verurteilt. Seit Donnerstag seien dort mehr als 50 Medienschaffende festgenommen und mehrere ausländische Journalisten ausgewiesen worden, beklagte die Organisation in Berlin. Mindestens 19 belarussische Berichterstatter hätten ihre Akkreditierung und damit ihre Arbeitserlaubnis verloren. Zugleich sei der Zugang zum Internet erschwert oder ganz unterbrochen worden. Der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, Christian Mier, forderte die Bundesregierung auf, sich im Rahmen ihrer EU-Ratspräsidentschaft für Sanktionen gegen politisch Verantwortliche in Belarus einzusetzen. Die gesamte Führung der angesehenen Budapester Universität für Theater und Filmkunst ist zurückgetreten. Das erklärte Rektor Laszlo Upor in Budapest. Grund für den Rücktritt ist ein Gesetz, das die Autonomie der Hochschule aufhebt. Es tritt morgen in Kraft. Dadurch gehen fast alle Leitungsbefugnisse des Rektorats, des Senats und der Dekanate auf ein neues Kuratorium über. Dieses ist ausschließlich mit Personen besetzt, die von der rechtsnationalen Regierung bestellt wurden. Der Berliner Friedrichstadtpalast ist nun offiziell ein Denkmal. Als Beispiel der sozialistischen Postmoderne wurde das Gebäude wegen seiner geschichtlichen, künstlerischen und städtebaulichen Bedeutung heute unter Denkmalschutz gestellt. Das gaben die Berliner Kulturverwaltung und das Landesdenkmalamt bekannt. Als letzter Repräsentationsbau vor Mauerfall und Wiedervereinigung stelle der 1984 neu eröffnete Friedrichstadtpalast gleichzeitig den Höhe- und Endpunkt der Epoche der DDR-Paläste dar, hieß es. Trotzdem stehe damit nicht auch die Bühnentechnik unter Denkmalschutz, sagte Intendant Bernd Schmidt im rbb-Fernsehen.
Es besteht schon Einigkeit zwischen dem Kultursenator, der ja auch für Denkmäler zuständig ist, und dem Landeskonservator Dr. Rauhut und mir, dass wir alle sagen, aus dem Friedrichstadtpalast darf jetzt kein Bühnentechnikmuseum der DDR werden. Es muss schon auf der Bühne State of the Art sein, es muss da total moderne Shows geben. Aber drumherum, was man bewahren kann, muss unbedingt bewahrt werden.
Wegen eines Streits um den Standort gibt es einen Rückschlag für den Bau des geplanten Dokumenta-Instituts in Kassel. Das Stadtparlament hat am Abend seinen eigenen Beschluss aufgehoben, das Gebäude auf dem Parkplatz am Karlsplatz hinter dem Rathaus zu errichten, sagte ein Stadtsprecher. Damit verhinderten die Stadtverordneten einen Bürgerentscheid über den Standort. 7000 Menschen in Kassel hatten sich gegen den Bau am Rand der Innenstadt ausgesprochen. Nun muss neu über einen Platz für das Institut entschieden werden. Es soll die Dokumenta als weltweit wichtigste Ausstellung für moderne Kunst erforschen und ihre Geschichte aufarbeiten. Das Projekt soll 24 Millionen Euro kosten.
Nicht jedem geht das Wort Germania glatt über die Lippen, denn es wurde mythologisch überhöht und für größenwahnsinnige nationalistische Vorhaben missbraucht. Die Macher des Funkformats, das ist Germania, wissen das natürlich, aber sie wollen dem Begriff etwas Neues abgewinnen. In einem YouTube-Format erzählen sie seit mittlerweile 4 Jahren Geschichten von deutschen Rappern, die mit ihren Eltern nach Deutschland eingewandert sind.
Es ist so sauber hier. Es ist so ordentlich hier. Es das ist alles so gepflegt und so pingelig, aber ich fühle mich wohl. Das ist einfach, das ist so richtig typisch deutsch und ich bin unfassbar froh, immer wieder in Deutschland zu sein.
Jetzt wird das erfolgreiche, von romantischem Liedgut umrankte YouTube-Format auch noch von einem neuen Buch flankiert. Es erscheint morgen. Der Autor und Dramatiker Juri Sternburg hat ihm den Titel »Das ist Germania« gegeben. Der Kollege Julian Theilen ist bei mir. Er hat sich das Buch schon angeschaut. Bevor wir gleich detaillierter darüber reden, Julian, sollten wir kurz über die YouTube-Videos von Germania sprechen. Was macht die aus?
Ja, die Geschichten werden nur aus Sicht der Rapperinnen und Rapper erzählt. Die Aussagen werden zusammengeschnitten und die Künstlerinnen und Künstler in, sagen wir mal, in schöne Szenen gesetzt. Also der Rapper Massiv beispielsweise, der posiert vor einem Sportwagen, vor einem vergilbten Häuserblock in Pirmasens, seine Heimatstadt. Und die Ästhetik ist sehr ansprechend. Oft wird nämlich sehr untersichtig gefilmt. Dadurch wirken die Rapperinnen und Rapper noch mächtiger als in ihren Videos. Und für diesen Stil wurde das Projekt auch mit dem Grimme-Preis 2018 ausgezeichnet. Und die Videos haben zum Teil über 1 Million Klicks. Und dort erzählen die Rapperinnen und Rapper ja über das Heimatland, ihre Eltern, ihren Bezug zu Deutschland und ihre Herkunft.
Und warum arbeitet die Rap-Szene sich so beharrlich ab an dem, was Heimat ist? Der Begriff ist ja für viele doch emotional sehr aufgeladen.
Ja, die Frage nach Heimat, Identität und Herkunft ist quasi die DNA der Rapmusik. Die Musikrichtung ist ja sehr stark migrantisch geprägt. Schon in den 70ern in der Bronx haben vor allem Schwarze die Musik für sich genutzt, um ja, sich Gehör zu verschaffen. Und das ist heute immer noch so. Rap dient der migrantischen Gesellschaft vor allem auch als eine Art Selbstermächtigung. Sie wollen sich abgrenzen von den Etablierten, gleichzeitig wollen sie es auch dorthin schaffen. Und das Herkunftsland der Eltern spielt dabei immer eine große Rolle, sei es in Form von Sprache. Dort werden arabische Floskeln reingeworfen in die Texte oder auch kulturell. Da hängen dann die Rapperinnen und Rapper beispielsweise in den Musikvideos in Shisha-Bars ab. Und auch Lokalpatriotismus spielt im Rap eine große Rolle. Viele Rapper rüsten sich mit ihrer Herkunft aus einem bestimmten Bezirk in Berlin, andere wiederum aus Bietigheim-Bissingen, wo auch viele erfolgreiche Rapper herkommen, wie zum Beispiel Shindy oder Rin.
Kann Germania diese Sehnsucht nach Zugehörigkeit, die die Rapper und Rapperinnen empfinden, denn wirklich einfangen?
Ja, also diese innere Zerrissenheit, die viele Nachkommen von Einwandererfamilien spüren, die ist schon sichtbar in diesem Buch und auch in dem überhaupt diesem ganzen Projekt. Es ist am Ende aber kein überraschendes Fazit, dass die Rapperinnen und Rapper sagen, ja, wir gehören sowohl zu Deutschland als auch zum Heimatland unserer Eltern. Wir sind irgendwie ein Hybrid unterschiedlicher Kulturen. Der spannende Punkt des Buches ist deswegen aus meiner Sicht eigentlich ein anderer. Die Rapperinnen und Rapper brüsten sich ja immer sehr stark in Videos, haben so eine harte Schale und die bricht ein bisschen auf in diesem Buch und in diesem ganzen Projekt. Sie werden nahbarer, sie zeigen sich auch sehr verletzlich. Das wird vor allem deutlich, wenn sie von ihrer Kindheit berichten. Da ist dann viel innere Zerrissenheit zu spüren, ein ständiges Austarieren zwischen unterschiedlichen Welten und Kulturen. Die Deutsch-Türkin Dr. Bitch Ray beispielsweise, die durfte nicht mit ihren Freundinnen feiern gehen, weil sie ihre türkische Mutter verboten hat. Dann gibt es noch eine andere Erfahrung, die sich auch quasi bei allen durchzieht, das ist Rassismus. Da ist mir am stärksten die Geschichte von Manuelsen im Kopf geblieben, der, weil seine Mutter nach Ghana abgeschoben wurde, ist er adoptiert worden von einer Familie in Mülheim und die Eltern von seinen Klassenkameraden haben Unterschriften gesammelt, weil sie nicht wollten, dass ihr Kind mit einem schwarzen Kind auf Klassenfahrt fährt. Die Hautfarbe ist auch heute noch in seinen Texten immer wieder ein Thema.
Was ist denn jetzt der, sagen wir mal, Mehrwert des Buches und inwiefern unterscheidet es sich von den YouTube-Auftritten?
Ja, die Gespräche und Aussagen der Rapperinnen und Rapper aus den YouTube-Videos werden verschriftlich und es kommen noch einige dazu, die es nicht in die Videos geschafft haben, die sind ja nur zum Teil 4 Minuten lang. Und neu ist jetzt dieser Autor Juri Sternburg. Er führt Aussagen der Rapperinnen und Rapper zusammen mit einer Klammer, er kontextualisiert und er gibt Hintergrundinfos zu den Protagonisten. Er zeichnet die Entwicklung der Rapmusik außerdem noch hinzu ab. Also beim Rapper Nemo zum Beispiel erklärt er, dass er mit seinen anatolischen Beats und mit seinem Sprechgesang eher zur moderneren Fraktion gehört. Juri Sternburg bleibt dabei aber nicht neutral, sondern er zeigt auch immer wieder seine persönliche Haltung, lässt sie durchschimmern zu Wutbürgern und Rassisten beispielsweise, deren Mitteilungsdrang er für ein Mysterium hält oder zum Berliner Stadtteil Steglitz, den er für spießig hält oder eben zum Weltchefredakteur Ulf Poschert, den er nicht mag.
Finden Sie es gut, dass Juri Sternburg seine Position so kenntlich macht und die eine oder andere Aversion auch so überhaupt nicht zurückhält?
Schwer zu sagen. Die kommentierende Note schafft mehr Orientierung, das muss man sagen. Ich bekomme mehr Infos als in den Videos. An manchen Stellen ist sie aber etwas platt. Als die Influencerin Hatice Schmidt von ihrem Vater gesagt bekommt, dass er sehr stolz auf sie ist, schiebt der Autor nochmal hinterher, ich kann das auch zitieren, es ist ein ehrliches Kompliment und ein Moment, der an Wahrhaftigkeit kaum zu überbieten ist. Denn wofür machen wir das alles? Für die Leser, für die Follower, für die Fans? Oder will man am Ende des Tages nicht vielleicht einfach, dass die Eltern stolz auf einen sind? Ja, also ich finde, das wäre wirkungsmächtiger gewesen, hätte er auf diesen Einschub und diesen Kommentar verzichtet. Was mich aber am meisten stört, ist, dass der Autor in seinen Haltungen ziemlich inkonsequent ist. Die Rapperinnen und Rapper sind in ihrer Kindheit oft Opfer geworden, das habe ich ja eben schon gesagt. Und das prangert Juri Sternburg zu Recht an, beziehungsweise hat sehr viel Mitgefühl damit. Sie sind aber auch Täter geworden. Sie waren gewalttätig, haben gestohlen oder sind wie Manuelsen Mitglied im zwielichtigen Rockerclub Hells Angels. Und diese Fakten wiederum verurteilt Juri Sternburg sehr halbherzig, zum Teil auch gar nicht. Und ich finde, hier wurde eine Chance verpasst, ein umfassendes und ausgewogenes Bild zu zeichnen.
Also braucht man dieses Buch? Ist es überhaupt eine wertvolle Ergänzung zum YouTube-Projekt?
Ja, so finde ich eher nicht. Das YouTube-Format lebt davon, dass Aussagen stehen gelassen werden und sich die Zuschauenden ein eigenes Bild schaffen können vom Gesagten. Und die Zusammenhänge, muss man auch sagen, werden in Videos auch ohne Einordnung klar. Abgesehen davon, dass es mit sehr frischer Ästhetik und dem Ton glänzt. Und im Buch wurden die zum Teil sehr starken Aussagen und Emotionen der Rapperinnen und Rapper nochmal bestätigt vom Autor. Und das hat es, finde ich, nicht unbedingt auch eindrucksvoller gemacht.
Julian Theilen über Juri Sternburgs Buch, das ist Germania. Der Drömer Verlag bringt es ab dem 1. September in den Handel. Schönen Dank für den Besuch im Studio.
Gerne.
Schonungslos beschreibt die französische Schriftstellerin Annie Ernaux in ihren Büchern, welche sprachlichen, religiösen und sozialen Codes ihr Denken und Fühlen einst begrenzten und welche Ereignisse ihre innerliche Reifung beschleunigten. Die intime Selbsterkundung verbindet sich in ihrer Literatur immer mit der Betrachtung der sozialen Frage, weshalb der Soziologe Didier Eribon und der junge Autor Edouard Louis zu ihren größten Bewunderern gehören. Am 1. September wird die bei Paris lebende Schriftstellerin 80 Jahre alt. Julia Boruta durchstreift das Leben einer beeindruckenden Persönlichkeit und Autorin.
Als eine Ethnologin ihrer selbst hat sich Annie Ernaux einmal bezeichnet, als Forscherin, die in ihrer eigenen Erinnerung die Geschichte einer ganzen Gesellschaft sucht. Der Gesellschaft, wie sie einmal war, wie sie wurde und wie diese Gesellschaft den Einzelnen in seiner immerwährenden Gegenwart prägt.
Die Erinnerung ist eine Form der Erkenntnis,
sagt Annie Ernaux in einem Interview mit ihrem deutschen Verlag Suhrkamp.
Ich erinnere mich an Orte und Tatsachen, die der Geschichte gehören. So kann ich etwas rekonstruieren, das das Intime übersteigt. Zu erfinden würde nur etwas überdecken und deshalb erfinde ich nicht, ich grabe.
Wie eine Geologin hebt sie Fotos, Lieder, Texte vom Boden ihrer Erinnerung auf, betrachtet sie und nähert sich so der Person an, die sie gewesen ist. Auf diese Weise entstehen sehr persönliche Bücher, die niemals nur persönlich sind, sondern eine Gesellschaft, eine Epoche spiegeln.
Ich schreibe wohl vor allem wegen meines Bruchs mit meiner sozialen Klasse, aus der ich komme. Ich schreibe, weil ich eine Klassenüberläuferin bin.
Annie Ernaux wird 1940 in dem kleinen Ort Yvetot in der Normandie geboren. Ihre Eltern sind Fabrikarbeiter, die sich später einen kleinen Laden aufbauen. In La Place schreibt sie 1983 über ihren Vater.
Mein Vater hat damals nicht mit Messer und Gabel gegessen, sondern er holte am Tisch sein Opinel-Messer aus der Hosentasche. Seine ganze Art zu sein, zu sprechen, das Patois, all das wollte ich beschreiben. Neutral, ohne zu stigmatisieren, ohne zu verurteilen. Denn als ich Kind war, war das ja auch meine Kultur.
Nichts will sie weglassen, nichts hinzufügen.
Ich erfinde nur die Form. Das ist eine wahnsinnige Arbeit, die Form zu erfinden. Vor allem die Person festzulegen, aus der heraus ich erzähle. Sie, ich, wir, Mann oder sie im Plural.
nous, on, il.
In ihrem Buch Les Années, die Jahre, das sie zuletzt auch in Deutschland bekannt gemacht hat, perfektioniert sie ihren nüchternen Stil, diese Form der unpersönlichen Autobiografie. Sie wechselt Passagen eigener Gedanken und Erlebnisse des Kindes, das sie damals Ende der 40er Jahre war, mit distanzierten Beschreibungen ab. Schildert nüchtern und doch mit einem ironischen Unterton die Erwachsenen, wie sie sich bei Tisch wieder und wieder die Ereignisse des Krieges erzählen, als hätten sie jedes einzelne selbst miterlebt.
Il n'en avait jamais assez de raconter l'hiver 42, glacial.
Annie Ernaux liest die Jahre.
Die Erwachsenen wurden nicht müde, vom Hungerwinter 42 zu erzählen, von der Kälte, von den Boches, die ihre erschöpften Pferde auf der Flucht bei Quebec durch die Seine trieben, von der Bäuerin, die in einem Zugabteil voller Deutscher einen fahren ließ und dann lauthals verkündete: Wer nicht hören will, muss fühlen. Vor einem gemeinsamen Hintergrund von Hunger und Todesangst begannen alle Sätze mit wir oder man.
Annie Ernaux begreift ihr Schreiben als politisch.
Ich lege Dinge in diese Bücher, die mich etwas angehen, die die Gesellschaft etwas angehen. Und über das Leben in einer Gesellschaft zu schreiben, ist immer politisch.
Auch im Hier und Jetzt erhebt Annie Ernaux ihre Stimme. Im März dieses Jahres, als Frankreich von der Pandemie erfasst wird, veröffentlicht Annie Ernaux in der Radiosendung Lettres d'Intérieur auf France Inter einen Brief an Präsident Macron, dem sie sein neoliberales Gesellschaftsmodell vorwirft. Der Moderator verliest ihre Warnung.
Nous sommes nombreux à ne plus vouloir d'un monde.
Wir sind viele, die eine Gesellschaft nicht mehr wollen, deren schreiende Ungleichheit die Epidemie zutage fördert. Wir sind viele, die ganz im Gegenteil eine Welt wollen, in der die Grundbedürfnisse für alle garantiert sind. Seien Sie gewiss, Herr Präsident, wir werden uns unser Leben nicht mehr stehlen lassen. Wir haben nur dieses eine.
Auch diese Gegenwart wird einmal zur Vergangenheit werden. Welche Bilder, Lieder, Orte würde Annie Ernaux wohl vom Boden ihrer Erinnerung holen, um die Gesellschaft im Sommer 2020 zu beschreiben?
Ich denke, man kann davon ausgehen, dass Annie Ernaux Notizen macht und Material sammelt, um einen Text über unsere jüngste Gegenwart zu formen. Was die Feuilletons am Dienstag hervorheben, das weiß Tobias Wenzel.
Programmierter Rassismus, heißt Adrian Lobes Artikel für die Tageszeitung, wobei sich in diesem Fall programmiert auf Systeme der künstlichen Intelligenz bezieht. Anfang August habe Großbritannien ein automatisiertes Verfahren zur Vergabe eines Visums, zum Beispiel zu touristischen Zwecken, ausgesetzt, berichtet Lobe. Der Algorithmus war rassistisch. Weiße seien vom System einfach durchgewinkt worden, Schwarze hätten sich einer weiteren Sicherheitskontrolle unterziehen müssen. Der südafrikanische Forscher zum Thema künstliche Intelligenz, Shakir Mohammed, hat nun Lobe zufolge in einem Aufsatz die Dekolonialisierung der künstlichen Intelligenz gefordert. Die Beispiele, die Adrian Lobe als Beleg dafür nennt, dass Algorithmen rassistisch wirken können, sind erschütternd. Die Organisation Algorithm Watch, die regelmäßig automatisierte Systeme auf den Prüfstand hebt, hat in einem Experiment nachgewiesen, dass der Objekterkennungsalgorithmus von Google Vision Cloud ein Fieberthermometer in einer weißen Hand als monokular labelt, in einer schwarzen Hand dagegen als Waffe, schreibt Lobe in der Taz. Vielleicht braucht es in Zukunft nicht nur diversere Entwicklerteams, sondern auch flexiblere Modelle, die der Komplexität der Wirklichkeit Rechnung tragen. Denn am Ende sind es nicht Maschinen, die die Menschen stigmatisieren, sondern der Mensch selbst. Und der wird einem auch etwas unheimlich in Christian Schröders Artikel »Geister, die sie rufen« für den Tagesspiegel. Am vergangenen Wochenende war das Reichstagsgebäude wieder Schauplatz einer bizarren Versammlung. Antidemokraten versuchten, ein Zeichen zu setzen, schreibt Schröder, und sieht wohl eine Kontinuität zwischen einigen der Demonstranten gegen die Corona-Politik der Bundesregierung und der Orientierungssuche in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Unter anderem seien damals spiritistische Sitzungen üblich gewesen. Man mag den wilhelminischen Spuk für Hokuspokus halten, aber unterscheidet ihn wirklich so viel von den Methoden heutiger Kryptoaktivisten und Parawissenschaftler? Fragt er. Esoterik ist eine Form der Gegenaufklärung. Sie unterliegt Moden, alles kehrt irgendwann zurück. Zu hören ist Wahnsinn, der Reichstag, schreibt Gerhard Matzig in der Süddeutschen über die Menschen, die am Wochenende bis auf die Treppe des Reichstagsgebäudes vordrangen, über die, wie er es formuliert, Trillerpfeifen, von denen einige die Maskenpflicht, andere auch Deutschland abschaffen wollen. Es ist ein Schreien, das fast schon fanatisch über sich selbst staunt, schreibt Matzig. Bis es an einer Glastür und im Angesicht von wenigen, dafür mutigen Polizisten endet. Das erinnere ihn an ein Zitat, das Lenin zugeschrieben werde. Revolution in Deutschland? Das wird nie etwas. Wenn diese Deutschen einen Bahnhof stürmen wollen, kaufen sie sich noch eine Bahnsteigkarte. Mit Blick auf die Leute vom Wochenende, die am liebsten das Bundestagsgebäude heimgesucht hätten, fragt Matzig, was wollten sie im Reichstag? Selfies machen? Einmal den Plenarsaal erleben? Auch Hans Zippert kann nicht anders, als das Stürmchen auf den Reichstag mit Humor zu nehmen. Genauso wie die Reaktionen der Politiker. Claudia Roth, Vizepräsidentin des Bundestags, habe nun ein Sicherheitskonzept verlangt, aber betont, der Reichstag dürfe auch keine Festung werden, schreibt Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt. Es wäre also nicht denkbar, den angreifenden Mob von oben mit siedendem Pech oder Fäkalien zu übergießen.
Tobias Wenzel mit dem Blick in die Kulturpresse vom 1. September.